Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören als Lesung für die Predigt am heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus dem auch der Wochenspruch genommen ist. Da heißt es: Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, unser Gott, sprich du zu uns, rufe uns zu dir. Amen. Liebe Gemeinde, da erleben wir einmal aus dem Evangelium einen fröhlichen Jesus. Ein Jesus, der geradezu ein Loblied singt. Man kann ja nicht sagen, dass er ein Kind von Traurigkeit gewesen wäre. Viele seiner Beispiele, seiner Gleichnisse, auch das, was wir eben im Evangelium gehört haben, sprechen von Gastmählern, von Feiern, wo man zusammen ist. Und er ist zu den Zöllnern und Sündern gegangen, nicht um ihnen Strafpredigten zu halten, sondern um mit ihnen zu essen und zu trinken, bis dahin, dass man ihm dann vorgeworfen hat, er sei ein Fresser und Weinsäufer. Also ein Kind von Traurigkeit ist er sicher nicht gewesen, sicher auch kein Fresser und Weinsäufer, das waren seine Gegner, die ihm das vorgeworfen haben. Aber dass man ihn so fröhlich predigen hört, das ist gar nicht so oft der Fall. Auch bei dem Gleichnis, das wir gehört haben, wendet es sich dann ja doch in eine Drohung. Aber hier ist er froh. Und man nennt das auch eine Perle des Evangeliums, dass er da ruft: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erden, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Jesus freut sich über seinen Vater. Er freut sich darüber, dass er offenbart. Er hat die Unmündigen sogar den Weisen vorgezogen, die Einfältigen, denen, die besonderen Verstand haben. Ihnen gilt die Offenbarung. Aber was wird eigentlich offenbart? Das steht da gar nicht. Du hast es ihnen offenbart, aber was denn eigentlich? Ist es vielleicht etwas, was ganz einfach, was ganz wenig ist, damit es fassbar wird? Ist es vielleicht banal oder trivial, damit es genau die Unmündigen, Einfältigen verstehen können und dass es vielleicht den Weisen und Klugen viel zu einfach und zu schlicht ist, dass sie es gar nicht hören wollen? Verdeckt am Ende die Weisheit, verdeckt die Theologie, verdeckt das genaue Lesen des Evangeliums etwa die Offenbarung? Sollen wir oberflächlich darüber hinlesen, damit wir es nur einfältig wahrnehmen? Sind Weisheit und Klugheit ein Hindernis für Gott, dass er seine Botschaft nicht sagen kann? Wir können auch den Apostel Paulus jubeln hören. Da sagt er im Römerbrief am Ende des 11. Kapitels: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege, denn Wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das klingt nun nicht so oberflächlich, einfach, schlicht, sondern das ist eine Tiefe des Reichtums, die über alles Verstehen hinausgeht, die man überhaupt nicht begreifen kann, bei der die Weisheit der Weisen nicht ausreicht. Wie soll da die fehlende Weisheit der Einfältigen ausreichen? Haben Paulus seine Erkenntnisse blind gemacht, dass er die Einfachheit des Evangeliums vielleicht nicht mehr verstanden, gesehen hätte? Wenn die Botschaft, wenn das, was Gott offenbart, banal wäre, dann wären es vielleicht irgendwelche Plattenformeln. Und die können ganz fromm sein, die können ganz unfromm sein, irgendwelche Parolen, die man in die Gegend schreit, die man an die Wände sprüht oder die man sich auf den Schreibtisch stellt, die aber viel zu schlicht, viel zu oberflächlich sind, dann ist es banal. Oder sind populistische Sprüche, die man von sich gibt, mit denen man vielleicht nur die anderen schlecht macht, aber selber nichts mehr zu sagen hat. Das kommt an und das kommt durchaus auch bei den Einfältigen an und wird von den Einfältigen aufgenommen. Dann würde man die Welt schlecht machen und sagen, Gott sei ganz gut, dann sind wir schön fromm. Aber es ist doch nichts damit ausgesagt, dass man die Welt schlecht macht und Gott gut redet. Aber dann kann man eben auch auf keine Fragen mehr antworten. Dann kann man nichts mehr sagen, was glauben wir eigentlich außer Gottes Gut. Und dabei sollen wir doch antworten können, wie es im ersten Petrusbrief heißt, seid alle zur Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Die ist eben nicht banal oder trivial, sondern darauf kann man Antwort geben, darüber kann man, ja muss man nachdenken, der muss man dieser Tiefe der Weisheit nachgehen. Und das ist es, was Jesus lobt und preist, dass das eben nicht verborgen bleibt. Jesus will nicht verbergen, er will offenbaren. Und er lobt seinen Vater dafür, dass der offenbart, nicht dafür, dass er es verbirgt. Die Erkenntnis aber ist eben keine menschliche. Deshalb bleibt es der menschlichen Weisheit und Klugheit verborgen. Wir können es uns nicht selber ausdenken, was Gott offenbart. Wir können es uns nicht selber schaffen, was er offenbart. Es sind nicht einfach irgendwelche besonders guten moralischen Regeln, die man sich auch selber ausdenken könnte. Da ist mehr dahinter, hinter dem, was Gott uns offenbart, was Jesus uns bringt. Die Erkenntnis ist keine menschliche, sondern göttliche, geistliche Erkenntnis, die der Vater schafft, indem er es offenbart. Und darum ist es für alle offenbar, ob sie weise sind oder klug sind oder einfältig sind, wenn sie sich eben nicht auf ihre Weisheit, Klugheit oder Einfalt verlassen, sondern auf den, der offenbart, auf den Vater, auf Gott selbst. Und diese Offenbarung, die kommt aus Gott selbst und die gehört zu Gott selbst. Die machen nicht wir uns selber, sondern Gott selbst ist so, dass er sich erkennt. Der Vater kennt den Sohn und niemand anders. Und den Vater kennt der Sohn und niemand anders, es sei denn, der Sohn will es offenbaren. So sagt es Jesus im Anschluss an diesen Lobpreis seines Vaters. Vater und Sohn sind aufeinander bezogen, sie kennen einander. Das ist eigentlich ganz banal, dass ein Vater seinen Sohn kennt, dass ein Sohn seinen Vater kennt. Aber das ist eben auch in Gott so. Und dass sie einander kennen, das bleibt nicht bei ihnen selber, sondern das geht über Gott hinaus zu den Menschen. Und das macht Gott aus, dass der Vater den Sohn kennt, dass der Sohn den Vater kennt, dass Gott sich zu erkennen gibt für uns Menschen. Das macht unseren Gott aus. Er ist nicht irgendein Wesen, das in einem Tempel steht, nicht irgendeine Statue, die nicht wackelt, auch nicht irgendein jenseitiges Wesen, das wir verehren, das da in der Ferne über der Erde schweben würde und vielleicht irgendwie eine Art Naturgesetz darstellen könnte oder etwas, wo man sagen kann, naja, wenn wir es uns nicht mehr erklären können, dann nennen wir es entweder Zufall oder wir nennen es Gott. Nein, es ist viel mehr. Er ist viel mehr. Er ist einer, der sich uns Menschen offenbart, der zu uns Menschen kommt, der uns Menschen nahe sein will. Das gehört zum Wesen Gottes dazu. Alles andere ist nur irgendeine Idee, die jenseits unseres Denkens schwebt, die wir uns vielleicht ausdenken können, die aber dann einfach damit abgeschlossen ist, dass sie jenseits ist und damit banal oder trivial. Von Christus erfahren wir, wer Gott für uns ist, dass er eben nicht für sich selbst bleiben will, sondern dass er sich uns Menschen zuwendet. Und das geht nicht aus Definitionen und Beweisen, das geht nicht einfach mit Logik und es geht auch nicht mit Einfalt, sondern es geht dadurch, dass Christus selber zu uns spricht, dass er mit seinem Wort unser Herz anrührt, dass er in uns etwas bewirkt, dass er in uns den Glauben bewirkt. Es ist er selbst, der kommt. Und wenn wir auf ihn hören, dann wird unser Herz und unser Verstand angeregt. Dass er sich uns durch das Wort offenbart, das bedeutet eben, dass das durch den Kopf ins Herz geht. Wir denken immer im Kopf und wir fühlen im Herz. In der Antike hat man im Herzen gedacht und der Kopf war eine Kühlung. Und deshalb gehört das zusammen und man kann es nicht voneinander trennen, wie wir das gerne tun. Man kann eben Gott nicht mit dem Verstand, aber nicht mit dem Herzen erfassen. Man kann ihn auch nicht mit dem Herzen erfassen, aber nicht mit dem Verstand, so dass irgendetwas von uns nicht von Gott ergriffen wäre, sondern wir sind es ganz, dass wir von Gott ergriffen sind. Er ist in allen und durch allen, so wie es der Apostel Paulus sagt. Und er redet zu uns. Er schweigt nicht einfach, er bleibt nicht fern. Er kommt zu uns und nimmt uns wahr, so wie wir sind, auch in den tiefen Wassern, aus denen er uns zieht, wie wir es vorhin im Psalm gesungen haben. Er redet und er schweigt nicht. Und so wie Vater und Sohn einander kennen und der Sohn uns den Vater und sich selbst zu erkennen gibt, so nimmt er uns in diese Gemeinschaft des gegenseitigen Kennens und Wahrnehmens hinein. Wir werden eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft besteht darin, dass man einander kennt, dass wir Christus kennen, dass wir den Vater kennen und dass er uns kennt und dass er bei uns ist. Das ist eine Gewissheit, die machen wir uns nicht selber, die schaffen wir uns auch nicht selber. Und das ist wichtig für uns, gerade in einer Gesellschaft, die sich immer mehr verabsentiert von Gott, vom Evangelium, die sich immer mehr säkularisiert. Wir können darauf vertrauen, Gott bleibt trotzdem da. Gott offenbart sich. Er kann gar nicht anders, er will gar nicht anders. Es gehört zu seinem Wesen, dass er sich auch weiter offenbart. Und wenn unsere Kirche kleiner wird, wenn das Evangelium weniger gehört wird, so wird es doch niemals schweigen. Und Gott wird immer wieder die Menschen und die Herzen finden, die er finden will. Es ist nicht eine Frage, ob wir weise oder einfältig sind, sondern ob wir vertrauen. Das ist die Einfalt, die wir brauchen, dass wir vertrauen darauf, dass Gott uns ruft, dass Christus uns ruft. Und Christus ruft uns nicht, weil es uns gut geht, weil wir großartige Menschen wären oder weil wir besonders fromme Menschen wären, die ihm entsprechen würden, sondern er ruft die Mühseligen und Beladenen. Und das ist nicht nur einfach die alltägliche Mühsal, die wir so auf uns laden, dass wir vielleicht müde sind, wenn das Wetter wechselt oder wenn es stressig ist bei der Arbeit oder wenn das Alter und die Malessen einen zwicken, wenn man materiell oder geistlich in Not gerät, sondern es sind auch die, die eben nicht Gott hören wollen, die sich auf ihre eigenen Dinge verlassen und die das vielleicht dann auch irgendwann belastet, weil sie nicht mehr ein- und auswissen. Christus ruft sie, ruft uns heraus, ruft uns zu sich und macht uns klar, dass die Gemeinschaft mit Gott und mit ihm Ruhe für unsere Seelen bedeutet, dass sie uns herausruft aus Ängsten und Nöten, aus Schuld, aus Gewalt. Er hilft uns in der Not, er zieht uns aus dem Wasser. Und wir brauchen seine Größe, Weisheit und Stärke. Nicht er braucht unsere Größe, Weisheit und Stärke. Aber er will uns und er will uns hineinnehmen in die Gemeinschaft seiner Größe, seiner Weisheit, seiner Stärke. Und so kann die Nachfolge und das Hören auf Christus auch uns fröhlich machen an diesem Morgen und für die neue Woche. Wenn er uns ruft und wenn er fröhlich ruft, dann können wir auch fröhlich sein und dann können wir Ruhe finden für unsere Seelen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen.